Die Adria kann vor allem an ihrer Ostküste beeindruckende Wetterextreme hervorbringen. Die in heißen Sommern erhöhte Wassertemperatur kann im Zusammenwirken mit Küstengebirgen bei instabilen Wetterlagen Windhosen und Gewitter erzeugen, die nicht nur einen Einhandsegler in Schwierigkeiten bringen. Windhosen, so definieren sie Meteorologen, sind nichts anderes als kleine Tornados. Thomas Käsbohrer, Windhosen über Miet. Insel Miet, Mitte August. Alles begann harmlos. Harmlos und unauffällig. Die kroatische Wettervorhersage, sonst sehr zuverlässig, hatte für den Nachmittag möglicherweise Gewitter vorhergesagt. Möglicherweise. Für Nachmittag. Und Böen aus Nordwest bis Nordost mit 35 bis 45 Knoten. Als ich am Morgen den Wetterbericht las, sah ich auf den Wetterseiten von wetteronline.de und blitzortung.org die Gewitterfront über die Adria aus Nordwesten schon heranziehen. Man tut in einem solchen Fall, was zu tun ist. Man bringt sein Schiff in einen Hafen. Auf der Insel Miet, der einsamen und langgestreckten Schönheit ein paar Segelstunden nordwestlich von Dubrovnik, gibt es keinen Hafen. Einen Fähranleger ja, an dem zweimal täglich der Katamaran von Split anlegt. Und den kleinen Dorfkai ein paar Seemeilen daneben. Sonst? Nur ein paar Restaurantstege, an denen Wirte gegen ein Abendessen einen Segler kostenlos festmachen lassen. Einen Hafen aber gibt es nicht. Also suchte ich nach einer Bucht, einer, die geschützt ist, wenn Böen aus Nordwest bis Nordost mit 35 bis 45 Knoten pfeifen. An der Ostspitze Miets gibt es so eine Bucht. Saplonara ist nach Westen, Norden, Osten von kiefernbewaldeten Hängen geschützt. Nur nach Süden ist sie offen, zum Meer hin. Von dort, so dachte ich, droht ja keine Gefahr. Ich steuerte am Morgen von Dubrovnik kommend die Bucht an. Ich mied die Bojen, solange sich kein Verantwortlicher zeigte, den ich hätte fragen können, ob seine Boje denn auch Levies 7,5 Tonnen sicher hielten, wenn die Böen kamen. Ich ließ meinen Anker neben einer italienischen Yacht fallen, im Rücken das Bojenfeld und dahinter den Strand. Wir waren 100 Meter vom Ufer entfernt. Ich vertraute meinem 20 Kilo Anker und den 40 Metern Kette auf 7 Meter Wassertiefe mehr als den Bojen hinter mir. Ich hatte den Anker gründlich eingefahren, unter Motor daran gezogen, bis er festsaß und nicht mehr nachgab. Ein Fischer motorte mit seinem Sohn hinaus auf die Bucht und winkte mir zu. Die Frage, ob man im Gewitter sicherer im Hafen oder auf dem offenen Meer ist, scheint leicht zu beantworten. Tatsächlich antworteten sogar ausgewiesene Schadensexperten, die wir für unser Buch Gewittersegeln interviewten, dass der einzige Unterschied zwischen drinnen und draußen der sei, dass im Hafen schneller Hilfe verfügbar sei. Sonst, es herrschen, bis auf die Wellen, drinnen wie draußen dieselben Bedingungen, Wind und Blitze. Der Himmel am Morgen war wolkenlos, und gegen alle Vorhersagen wehte kraftvoller Wind aus Süd in die Bucht und machte das Liegen unbequem, Schwell stand in die Bucht. Wind von Süd? Eigentlich war er doch für Nordwest bis Nordost angekündigt. Er wird drehen, dachte ich, wenn erst das Gewitter kommt, er wird drehen. Also achtete ich vor dem makellos blauen Himmel nicht weiter darauf. Gegen Mittag erreichte eine graue Wolkenfront aus Nordwesten die Bucht. Es war nichts als ein Band grauer Wolken von Nord nach Süd, über dem links und rechts der strahlend blaue Himmel weiter leuchtete wie zuvor. Das Erste, was mir auffiel, war, dass das Wolkenband sich plötzlich nicht mehr bewegte. Er blieb genau über dem Ostende Miets und der Bucht von Saplonara stehen. Ein langer, dunkler Wolkenstrich, der von Norden quer über die Insel genau nach Süden hinaus aufs Meer ragte. Dorthin, woher der Wind kam. An der Unterseite des grauen Strichs zeigten sich plötzlich Wirbel und in deren Mitte Wolkenbeulen nach unten. Beginnende Windhosen. Auffällige Wolken, die wie eine über einem hängende Brust aussehen und ein untrügliches Zeichen für Gewitter sind. Eine der großen Wolkenbeulen zog einfach das Wolkenband entlang von Süden nach Norden, wie auf einer Straße. Sie folgte dem Wind aus Süd. Plötzlich begann die Wolke sich nach unten zu dehnen. Die Kreiselbewegung nahm deutlich zu, ein langer Schlauch entwand sich unten Richtung Wasseroberfläche der Bucht. Wenige hundert Meter nördlich lag ich mit Levie vor Anker. Der Schlauch dehnte sich, wurde länger und länger, reckte den Rüssel nach unten Richtung Bucht, wo die italienische Yacht neben mir lag. Plötzlich war sie da, zog entlang des Wolkenbandes langsam nach Norden. Zugleich bildete sich eine zweite Windhose draußen hinter dem Hügel über dem Meer. Der erste dünne Schlauch zog hinter dem Hügel auf das Meer. Er wandte sich langsam nach Norden, das Wolkenband entlang, das nun schwarz war. Doch der zweite Rüssel wanderte ebenfalls das Wolkenband entlang, nach Norden. Er erreichte die Einfahrt in die Bucht, reckte sich weiter gekrümmt zur Meeresoberfläche, wo sich ein Wirbel gischtenden Wassers bildete, der genau auf die Mitte der Bucht zusteuerte. Auf die italienische Yacht und auf mich. Es ist ein unguter Moment, wenn sich eine Windhose auf eine ankernde Yacht zubewegt. Ein Boot ist seiner einzigen ihm gegebenen Abwehrmöglichkeit beraubt, nämlich abzuhauen. Ich saß auf Livie, hörte mein Herz schneller schlagen und wusste, dass die Windhose uns erreicht hätte, bevor ich auch nur den Anker zur Hälfte aus dem Grund geholt hätte. Ich begann in Eile, alles Bewegliche an Deck festzuzurren oder einfach durchs Salonlug und den Niedergang nach unten ins Innere zu werfen. Sollte die wirbelnde Gischt uns erreichen, würde es an Deck unweigerlich Bruch geben. Ich beschloss in diesen wenigen Augenblicken, dass der sicherste Ort für mich ebenfalls unter Deck wäre, sollte die Windhose uns tatsächlich erfassen. Zwischen mir und der wirbelnden Gischt lag nur noch der Fischer. Er arbeitete zusammen mit seinem Sohn mit dem Rücken zur Windhose und holte Reusen vom Grund der Bucht herauf. Er sah den langen, dünnen Schlauch in seinem Rücken nicht, der nun vom Himmel bis zur Wasseroberfläche reichte. Ich begann aus Leibeskräften zu brüllen, um ihn zu warnen. Er hörte mich im Lärm seines Außenborders nicht. Ich schrie. Plötzlich sah er auf und entdeckte den wirbelnden Schlauch in seinem Rücken. Die Reuse ins Wasser fallen lassen, die Hand zum Gasgriff strecken und Gas geben, flossen bei ihm in einer einzigen Bewegung zusammen. Er motorte eilends ins Innere der Bucht. Der Schlauch kam unvermittelt weiter auf uns zu, folgte dem bewegungslosen Wolkenband, auf dem sich wie auf einer Straße wirbelnde Wolken mit dem Wind von Süden nach Norden bewegten. Nein, eine Bucht ist bei Gewitter nicht unbedingt sicherer. Es ist eine trügerische Sicherheit, die sie verspricht. Ich hatte meine Entscheidung getroffen und saß fest. Ich konnte nichts tun, als den Schlauch weiter zu beobachten, der da auf uns zukam. Ich gebe gerne zu, ich vergaß in diesem Moment zu fotografieren. Es war kein großer, mächtiger Tornado, aber wenn sich eine Windhose genau auf dich zubewegt und du nichts mehr tun kannst, nicht weglaufen, nicht wegducken, hat man anderes im Sinn, als den Auslöser zu drücken. Die Windhose kam auf die Länge eines Fußballfeldes an mich heran, wirbelte, wand sich und neigte sich plötzlich aus unerfindlichem Grund nach rechts, dem felsigen Ufer in der Bucht zu, 75 Meter von mir. Im selben Moment, in dem sie die Felsen berührte, verschwand der Schlauch. Er brach unten in sich zusammen, zog sich langsam nach oben zurück in die Wolke, wo von ihm nichts blieb als Wolkenfetzen, die wie Qualm aus der Mündung eines Geschützrohrs waberten. Nichts blieb vom Schlauch als nur ein kreiselnder Wirbel am Himmel, der langsam in sich verwehte und erstarb. Das Wolkenband stand für etwa eine Stunde fest über der Bucht am Himmel. Weitere kreiselnde Wolken bildeten sich in ihr, genau über der Bucht. Ich zählte an diesem Nachmittag insgesamt 8 Windhosen, die rings um die Bucht aus dem Wolkenband entstanden. Aber keine von ihnen kam uns so nahe wie die eine. Doch das Ende meiner Geschichte war das noch nicht. Eine Stunde später grummelte es im Nordwesten hinter den Hängen. Die Gewitterfront, die ich schon am Morgen im Internet gesehen hatte, erreichte unsere Bucht. Ich hörte den Donner hinter den Hängen im Westen, sah die Schwärze draußen über dem Meer heranziehen. Windstille über der Bucht. Ich deutete sie als ein Zeichen, dass der Wind nun auf nördliche Richtungen drehen würde und seine Böen von dort schicken würde, so wie der kroatische Wetterbericht es angekündigt hatte. Plötzlich sah ich, wie sich von Süden, von der Schwärze her, die Wasseroberfläche auf breiter Front eintrübte, allen Glanz verlor, sich kräuselte. Der Wind drehte nicht. Es war eine Böe, und sie kam genau aus Süd. Ich startete instinktiv den Motor, wenigstens der sollte laufen, wenn da wer weiß, was auf mich zukäme. Es war keinen Moment zu früh. Die Böe packte Levies Bug und drückte ihn einfach zur Seite, als wäre da kein Anker, keine Kette. Der Wind erwischte die Breitseite des Schiffes, während prasselnder Regen einsetzte. Ich stand im Cockpit, beobachtete, was passierte, unter dem Bimini, dem Stoffdach, vom Regen geschützt. Der Wind fauchte weiter. Als der Regenschauer aufriss, sah ich, dass wir nicht mehr vor dem Bojenfeld lagen, sondern zwischen den Bojen. Die Wassertiefe war auf unter 4 Meter gefallen. Der Anker hielt nicht, wir drifteten durchs Bojenfeld aufs Ufer zu. Es war ein kritischer Moment. Ich denke noch heute mit Schaudern daran, was geschehen wäre, wenn der Motor ausgesetzt hätte, wie wenige Tage später. Wenn die Ankerwinch versagt hätte. Ich funktionierte wie ein Automat, gab Gas, steuerte dorthin, wo ich meinen Anker vermutete, achtete darauf, den Bojen nicht zu nahe zu kommen, um ja nicht ihre Taue in die Schraube zu bekommen, und holte den Anker nach oben. Im Regen, in den Böen sah ich, wie der Wind auch den Anker der italienischen Yacht herausgerupft hatte, wie auch der italienische Skipper unter Motor aus der Bucht lief, während seine Frau mühselig in den Böen auf dem Vordeck von Hand am langen Hebel des Ankerspiels pumpte, um den Anker heraufzuholen. Ich erzähle nun nicht, dass der Wind den Reißverschluss des Biminis aufzerrte, dass es sich wie ein nasser Lappen auf mich und um mich legte, während ich versuchte, in Kreisen in der Bucht die Böen abzuwettern. Ich erzähle nur, dass nach einer Viertelstunde alles vorüber war und die Sonne im leichten Nordwest wieder über der Bucht schien, als hätte es niemals Windhosen oder Sturmböen aus Süden gegeben. Sie hörten Sturm von Thomas Käsbohrer, gelesen von Dominik Kolb, ein Hörbuch des Millemari Verlags.